frei zu Hause. Der Corona-Telefon-Podcast mit dem Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in außergewöhnlicher Lage. Heute mit der Laura Huncker, Regisseurin, Theatermacherin und Kantonsrätin. Laura, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, du bist Kantonsrätin, unter anderem. Das ist ja ein brotloser Job, richtig? Oder fast brotlos, oder wie ist das?
Also,
ein Sitzungsgeld?
Ja, man kriegt ein Sitzungsgeld, das ist in den Kantonen sehr unterschiedlich gelöst. Da wird in den Kanton Zürich so etwa in die Mitte fallen. Was die Entschädigung betrifft, es hat ja Diskussionen gegeben, weil man eben im Parlament entschieden hat, das auch ein bisschen zu erhöhen und anpassen im Sinne vom Teuerungsausgleich und auch noch im Bereich von der Sozialabgaben ein paar Anpassungen zu machen. Das ist teilweise jetzt schon in Kraft getreten, teilweise sind da jetzt aber auch noch Verfahren hängig. Also man kann sagen, es ist eine Entschädigung, sie ist jetzt ein bisschen aufgestockt im Sinne von der Teuerung, aber
also ich würde nicht,
dem nicht.
Man kommt nicht durch als Kantonsrätin.
Nein. Oh, okay. Und so ist es ja auch nicht gemeint. Es ist ja ein Milizparlament, aber es ist in dem Sinne ehrenamtlich und das sind keine Gelder, die man durchkommt damit.
Okay, jetzt habe ich eine Frage. Der Kantonsrat hat jetzt ja nicht mehr. Was ist ja der letzte? Weil ich finde es so faszinierend, wenn man schaut, was es so Januar, Dezember, Januar so. Was die Leute alle diskutiert haben, was die Themen gewesen sind, was wir so beraten und beschlossen haben, weil das so unglaublich anders ist als jetzt, oder? Und darum, was ist ja der letzte, wann war die letzte Kantonsratssitzung gewesen, wo du physisch teilgenommen hast, das kann ich teilnehmen, und was ist dort gelaufen? Was hat man dort beraten?
Also, es ist, Geschichte ist so, dass es eigentlich bis kurz vor dem berühmte 13. März alles in normalen Gang gegangen ist. Es hat schon dann Diskussionen gegeben, wie das jetzt in Zukunft soll gelöst werden und man hat dann schon angefangen, intensiv nach Alternativräumen zu suchen. Es war dann so gewesen, dass ja die Gesundheitsdirektorin eine Sitzung dann unter Verbot gestellt hat, so dass die dann nicht hat können stattfinden und ab der nächsten Sitzung ist dann nach ein paar Wochen in der Zischpa sind dann Räume zur Verfügung gestellt worden. Also in dem Sinn ist alles sehr schnell gegangen, quasi von Normalmodus dann eben auf den Modus Notstand. Und die letzte Sitzung ist vor einer Woche gewesen, das ist dann bereits die zweite gewesen im Notstand.
Wie sieht das aus, der Notstandssitzung?
Das ist
im Raum, oder was?
Genau, es ist eine grosse Zischpa-Halle. Es haben alle ein eigenes Tischli, ein eigenes Arbeitsplätzli. Da sind die Abstände sehr genau bemessen. Die Fraktionen sitzen immer noch untereinander. Es ist anders als im Rat verteilt. Die grossen tendenziell vorne und die kleinen Fraktionen tendenziell innen.
Also muss ich mal schnell sagen, du bist bei der AL.
Genau, und wir sind ganz weit hinten und es verlaubt sich auch sehr im Raum. Es ist eine Neonlichtatmosphäre. Ja, ein bisschen spooky, aber die Leute sind recht diszipliniert. In den letzten Sitzungen hat man vor allem die Notverordnungen vom Regierungsrat im Nachhinein diskutiert und verabschiedet. Das sind eigentlich die Hauptthemen gewesen. Es ist so, dass es immer organisiert ist, dass man dann weiter, also man teilt sich ein Pult als Sprecherin. Das Pult wird nach jeder Rede auch gereinigt. Also
man geht führen als Rednerpult.
Genau. Und es wird alles aufgezeichnet, um das Öffentlichkeitsprinzip wahren. Also man kann dann auf der Kantonsratsseite sich die Sitzungen auch anschauen, weil das mit einem professionellen Team aufgezeichnet wird. Ja, und so ist das alles in dem Sinn auch reduzierter, weil die Debatten natürlich auch reduzierter gehalten werden. Also mehrheitlich eine Fraktionssprecherin oder Fraktionssprecher für ein Geschäft. Die Debatten werden beschränkt von der Redezeit her.
Und man kann sagen, beschränkt. Man könnte sagen, beschränkt ist ja auch ganz massiv jetzt Macht vom Kantonsrat als Legislative, dass quasi der Kantonsrat kann jetzt, wie du gesagt hast, im Nachhinein die Exekutivbeschlüsse, die Dringlichkeitsbeschlüsse vom Regierungsrat eigentlich nur noch abnicken. Das ist im Moment so ein bisschen Situation.
Ja, teils. Also das zeichnet sich ja ab als Kettenreaktion. Also das ist ja vom Bundesrat über Nationalrat über dann die kantonalen Parlamente bis hin dann auch zu den Gemeindeparlamenten eigentlich die gleiche Logik.
Ja.
Wo man ja auch in einem Nachgang darüber intensiver muss diskutieren. Und zum Teil fangen ja die Diskussionen auch schon auf nationaler Ebene an.
Bei euch auch.
Gemacht. Ja, also natürlich wird das auch diskutiert. Ein Punkt, wo jetzt vor allem, also wo ich jetzt mal so kann in den Raum stellen, wo wir aus Sicht von der alternativen Liste in den Raum gestellt haben, ist sicher eine Frage, dass man auch mehr Parlament muss schaffen. Also, dass es natürlich, dass wenn die Parlamente auf der Gemeindeebene je weniger von diesen Parlamenten herum sind, desto weniger wird auch das Prinzip gewahrt von unserer Demokratie im Sinn von, dass eine Gemeindeversammlung vielleicht schon nicht ganz gleich ist wie ein Parlament. Mhm. Also das sind zum Beispiel auch so Diskussionen, die führen können. Es gibt sicher auch die Diskussion, eben, wie löst man das eigentlich in einem digitalen Zeitalter? Also sind jetzt da Subkommissionen, wäre das ein Thema, wo man müsste einführen in so einem Fall, kann man es jetzt noch annehmen? Das wären die Fragen, also dass das Parlament das weiterhin kann begleiten kann, auch in einem Notstand, ohne dass man sich irgendwie vorher so viel Zeit muss wieder vorholen, wie man das genau bewahrt, das ganze Prinzip, wo wir darauf aufgebaut sind. Also klar gibt es die Diskussionen und wie überall im Moment ist es ein Nahnehmen. Also ich habe jetzt einfach, ich verweise noch darauf, dass es ja gerade jetzt vielleicht etwa seit 3 Tagen auch das Thema gibt national, ob es eigentlich ein Verfassungsgericht soll geben oder ob Subkommissionen sollten gebildet werden in so einem Notstandfall, wo sofort eingesetzt werden und parlamentarisch organisiert sind.
Also wo es quasi Parlament ersetzt, so das Plenum ja, ersetzt.
Oder genau, das Plenum ersetzen könnte, genau. Und das kann man
und
sagen.
Und warum ein Verfassungsgericht? Was ist die Überlegung von einem Verfassungsgericht?
Das Verfassungsgericht, so wie ich das jetzt mal so ein bisschen aufgenommen habe, also das ist jetzt im Echo der Zeit, ist es, glaube ich, gestern mal so ein bisschen beleuchtet worden. Da wäre natürlich die Idee, zu prüfen, ob die Entscheid vom Bundesrat verfassungsrechtlich richtig laufen.
In einem Notstand. Und das sehr schnell kann überprüfen, so ad hoc.
Genau,
also sehr schnell.
Genau. Weil das vielleicht so, es gibt wahrscheinlich auch da ein Dafür und Dawider, was ein Pandemiegesetz kann und was es nicht kann. Also ich will damit sagen, die Diskussionen laufen natürlich überall. Also um auf deine Frage nochmal eingehen, dass das natürlich auf allen Ebenen im Moment läuft. Und das sind ja dann auch die Diskussionen, eben ist es klug gewesen, dass quasi den Föderalismus aufzuheben, wäre es gescheiter gewesen, dass man die einzelnen Kantone machen lässt. Also das sind ja jetzt lauter so Fragen,
gut, er ist ja nicht ganz aufgehoben.
Beantworten.
Genau. Er ist ja nicht ganz aufgehoben, oder?
Genau, das hat ja da auch immer wieder Wechselspiel gegeben. Aber es ist klar, also die Fragen sind überall im Raum und die Parteien verwachen die auch langsam wieder, das spürt man ja auch im Alltag, würde ich mal vermuten so. Dass da ja immer mehr auch parteipolitische Stimmen laut werden und das hat sich vielleicht am Anfang vom März jetzt auch schon wieder verändert zu heute, dass man ja am Anfang wirklich auch politisch in einem Willensakt beschlossen hat, dass man das solidarisch und gemeinsam unter eben ja, unter der Anleitung vom Bundesrat da durchgeht mit diesen mit den regierungsrätlichen Arbeit von den Kantonen, wie die halt laufen. Und jetzt werden ja schon die Parteien wieder wach und da sieht man auch die verschiedenen Positionen. Mhm. Und das wird sich auch, denke ich, vermehrt in die Richtung entwickeln.
Also du meinst, es geht jetzt nicht mehr lang, bis wirklich entlang der Parteilinie wieder diskutiert wird. Und zeitlang ist es ja nicht mehr anhand der Parteilinie so ein gelaufen, sondern so ein quer durch hat es Leute gegeben, die nicht einverstanden waren mit dem, was der Bundesrat sagt oder früher einen Bell aufmachen. Gut, ein bisschen mehr von der liberalen Seite, aber man hat das Gefühl, dass es eine Zeit lang nicht so entlang der Parteilinie gelaufen ist.
Genau, das würde ich auch sehen, dass das für eine Rechtsweile sehr gemeinschaftlich durchgedacht worden ist und eben im Sinn von gesundheitlichen Fragen bis die Entscheidung mitzubegleiten, auch als Partei. Und jetzt, klar, das splittet sich auf und zeigt sich an den Parteilinien auch unterschiedliche Haltungen zu diesen Lockerungen. Aber ich glaube, das ist ja ein bisschen der Spiegel in der Bevölkerung. Also, das,
Was ist denn deine Haltung?
Dass ich da zu den Lockerungen
ganz konkret. Ja, zu der Lockerung oder zu dem Fahrplan von der Lockerungen oder zu den Fragen von der Wettbewerbsverzerrung und so. Jetzt, warum jetzt gerade, was weiß ich, warum Fitnesszentren nicht dürfen auftun, aber Physiotherapeuten mit Fitnessgeräten dürfen auftun oder einfach die kleinen Sachen, die so. Also warum jetzt ausgerechnet Blumengeschäfte offen haben ab morgen und so. Wie steht deine Haltung? Gibt es eine bessere Lösung?
Nein, ich muss ein bisschen ausholen. Also in dem Sinn muss man ja erst mal davon ausgehen, dass niemand so recht wird können wissen, wie sich was, warum entwickelt. Also aber davon muss man ausgehen, dass ja auch die täglich publizierten Zahlen in dem Sinn ja auch nicht etwas sind, wo man sagen kann, ja, die stimmen frank und frei.
Nein,
ja. Das Bad angefangen hat, das sammeln. Also weltweit, also das gilt ja nicht nur für die Schweiz, aber für die Schweiz sicher auch. Also eben auch mit dieser Organisation, jetzt über Fax, über digital, welche Zahlen nimmt man überhaupt auf? Und da gibt es medizinisch ganz viele Kriterien, wo man jetzt auch weiss, also die sind mir jetzt in der Schweiz auch nicht so bekannt, was da genau die Kriterien sind, wonach man die Zahlen aufbaut. Und das wäre vielleicht auch so ein bisschen meine erste Frage an die Regierungen, aber das sieht man jetzt auch wieder weltweit, dass das sehr unterschiedlich gehandhabt wird, was denn da genau auch die Bedingungen sind, bis wohin eine Lockerung sinnvoll ist, machbar ist. Was quasi die Indikatoren sind, wo man auch wieder muss sagen, hey, wir müssen doch wieder einen Schritt zurück. Also da weiss ich von Deutschland, da sind die Indikatoren, glaube ich, von den Zahlen her schon sehr viel klarer kommuniziert. Sogar in Amerika hat man das klarer formuliert, auch wenn dort vieles sonst bedenklicher läuft. Da in der Schweiz habe ich jetzt den Eindruck, gut, das ist nicht ganz so klar. Es steht sicher auch Kritik im Raum, dass es Öffnung möglicherweise auch ein bisschen von dem orientiert ist, wie halt die Verbände organisiert sind. Also in dem Sinn, dass das vielleicht
auch... Also wie der Power ist von diesen Verbänden?
Ja, der Power ist, also ich denke, es ist in allem ein Abwägen, aber man sieht es, oder? Und auf das habe ich ein bisschen auswählen, dass ich den Eindruck habe, es ist so oder so, in den europäischen Ländern zeichnet sich das ab, das ist ein Try-and-Error-System. Also wenn in Deutschland entschieden wird, dass jetzt zuerst die Fachhochschulen und die Unis aufgehen und die Schweiz eben entscheidet, dass es jetzt
Primarschule
im Vorschulalter und in der Unterstufe, dann würde ich sagen, ja, also es gibt für beides das Dafür und das Wider. Es ist dann eine politische Entscheidung und das zeichnet sich eigentlich durchs Beet. Klar ist, dass man es stufenweise muss machen und klar ist, dass es Entscheidungen gibt. Warum welche zuerst? Und mein Eindruck ist, dass jetzt zuerst Physiotherapeutinnen oder Coiffeurläden aufgehen. Es ist eine Vermutung und es ist ein simpler Gedanke. Und zwar einfach einer, dass es wahrscheinlich ungleich schwieriger ist, die Leute, wie soll ich sagen, schwieriger und auch teurer weiterhin und langfristig zu unterstützen. Und dass man die Leute, wo man das möglichst schnell kann, auch wieder in einen Modus kann bringen, wo sie das auch, wie soll ich sagen, in ein Training können kommen, wie man das dann könnte umsetzen mit all diesen Schutzmassnahmen. Also, das sind so ein bisschen meine Vermutungen, warum das zu solchen oder solchen Entscheidungen führt. Und die berühmte Diskussion, dass man jetzt Ladenketten aufmacht und nicht kleine Detailhandelgeschäfte. Ja, klar. Ich persönlich hätte natürlich zu einem viel früheren Zeitpunkt gehofft, dass das Ende ist von den grossen Einkaufszentren. Aber das wird es natürlich nicht sein. Aber das war irgendwann auch mal so eine Vision in diesen Wochen von mir, dass das vielleicht gut auf das könnte rauslaufen. Ja, nun, jetzt sieht es nicht so aus. Also, das wäre jetzt ein Tierbeispiel.
Was hast denn du zum Beispiel, wenn ich gestern aus das Lamm erfahren, dass die Waffenindustrie fröhlich weiter produziert, weil sie systemrelevant ist. Und zwar auch nicht nur bezüglich Lieferungen ins Ausland, also Oerlikon-Bühler zum Beispiel oder Ruag und so, sondern auch bezüglich Inland, also Waffen. Ja, und nicht andere Sachen, sondern Waffen und Munition. Und was sagst du zu dem, also, dass das systemrelevant ist?
Ja, das bringt mich natürlich sofort auf die grossen Fragen. Und klar ist, ich hätte mir bei all dem gewünscht, oder da hat es ja, und das ist jetzt eigentlich, die Phase ist eigentlich schon fast ein bisschen durch, aber man stelle sich jetzt die Welt vor, wenn sie von Anfang an, und jetzt sagen wir mal schon, gehen wir einen Schritt zurück zu dem berühmten 31. Dezember, wo chinesische Medizinerinnen und Mediziner bereits schon publiziert haben, darüber sehr genau auch Massnahmen beschrieben haben, die wirkungsvoll sind. Taiwan hat sofort 124 Massnahmen erlassen und hat jetzt auch die wenigsten Zahlen, kann man tatsächlich sagen. Und in Europa ist das grosse Staunen losgegangen. Also von Negieren bis dann irgendwann feststellen, gut, es ist da, man muss jetzt etwas machen. Und dann sind ja die ganzen Diskussionen auch seitens WHO losgegangen, dass man sich wirklich wünscht, eine weltweite Lösung zu finden. Und unter anderem der Guterres mit seinem Aufruf zu einem globalen Waffenstillstand. Und jetzt angesichts von dem Spiegel, dass es die Welt solidarisch nicht geschafft hat und jede Nation eigene Lösungen gesucht hat, und in Europa darf man vielleicht das schon so formulieren, wie soll ich sagen, ohne Lernfähigkeit von Epidemie und geübteren Länder, wenn man auch Ebola, SARS oder und so weiter, also nicht dort sind lernen, ganz offensichtlich, und auch ganz offensichtlich längst nicht so vorbereitet gewesen sind, wie andere bereits Epidemie geübte Nationen, zeigt sich das an dem Beispiel ja stossend, schockierend, dass das alles wie anhin weiterlaufen soll und man eigentlich das komplett negiert, dass wir neu anfangen zu denken. Der Globalismus in dem Sinn, die Kriegswirtschaft, überhaupt, eben, weil sich so einfach abzeichnet, die Krise wird die Starken stärken und die Schwachen schwächen, und in dem Sinn, man weiß es ja sowieso von der Schweiz, also die Zahlen von Kriegsexportmaterial sind massiv gestiegen in den letzten Jahren. Also es ist nicht, dass das irgendwie kleiner geworden wäre und wird jetzt auch überhaupt nicht abbremst. Und das sind alles total bedenkliche Entwicklungen. Sie sind schon vorher gewesen, aber ich würde sagen, es wird immer massiver. Und wenn dann das System relevant ist und man gleichzeitig schaut, wie lange man eben auch so ganze Care-System-Geschichten auch, wie soll ich sagen, stiefmütterlich behandelt hat. Nehmen wir das Beispiel Kitas. Jetzt in dem ganzen Lockdown. Dann sehe ich auch,
ja, es ist ein bisschen bedenklich, oder?
Es ist bedenklich.
Wenn man das vergleicht jetzt. Aber ist jetzt dann zum Beispiel irgendwo in der Politik am Vorstoss mal gewesen, so in den letzten drei Wochen, eine Frage, eine Anfrage oder irgendetwas gewesen wegen der Waffenindustrie? Dass also die voll auf Hochtouren läuft. Aber
Im Moment ist es also so, dass jetzt zum Beispiel der Kantonsrat tagt sehr unregelmäßig. Also er wird jetzt am 4. Mai beispielsweise wieder zusammenkommen. Und dann halt, da sind dann, stehen dann zum Beispiel Wahlen vom neuen Präsidenten an. Also das sind dann so die Rhythmen oder wo die Jahresrhythmen, die sowieso in so einem Parlament laufen. Und da sage ich eigentlich jetzt über ein paar Wochen so gewesen, dass es einzelne Corona-Vorstöße nicht geben soll. Das wird sich jetzt mittlerweile dann auch wieder ändern, das ist klar. Und, okay.
Mit was für einem Grund, mit was für einer Begründung ist das?
Das
also einzelne zeigt, Corona?
Ja, das zeigt sich dann auch wieder, wo dann eben, und wo ich auch könnte, ja, wo man auch durchaus die Fragen kann stellen. Also das sind dann wieder so Gremien, die zusammenkommen. Zum Beispiel das Kantonsparlament ist ja organisiert durch eine Geschäftsleitung, also Fraktionspräsidien, die zusammenkommen mit der Präsidentin, Präsident und der Parlamentsdienst, wo man dann die ganzen Sitzungen vorbereitet. Jeweils. Ja. Also das ist sowieso Common Sense. Aber ja, das sind dann natürlich auch die Beschlüsse, wo eben in dem Sinne ein kleineres Gremium einfach mal einen Entscheid fällt. Bis dahin passiert jetzt mal das und das und dann
dies und jenes. Nicht mehr. Also genau. Es ist ein bisschen weniger demokratisch.
Genau, das würde ich ein bisschen damit sagen und auch aus guten Gründen. Das hat ja alles aus, ist der
Film. Ja, schon. Aber,
und man kann das alles jetzt auch wieder national spiegeln und das spürt man ja vielleicht auch parteipolitisch. Ja, im Moment läuft vielleicht eher etwas über die Medien, über Twitter, über andere Kanäle, über digitale Vorstöße, über irgendwelche Online-Campaigning, wo sich einzelne Exponentinnen und Exponenten zu Wort melden. Aber die politische Arbeit, die wacht langsam jetzt wieder auf und hat in dem Sinn vielleicht auch nicht so eine klare Orientierung wie vielleicht die anderen Länder. Also nochmal, ich würde es betonen, in Deutschland zum Beispiel haben die Parlamente gar nicht ausgesetzt.
Ja, ja, ich weiß.
Also man muss das alles unter dem Spiegel sehen, dass das dann muss man auch immer noch sagen, eben kantonale Parlamente sind immer im Sandwich von der Bundesparlament und von den Bundesbeschlüssen und von der Bundesverfassung und von den Bundesgesetzgebungen. Und im Kantonalen, ja, kann man dann irgendwie so reagieren, ja, was auf Standort, quasi standortorientiert. Mhm. Und das geht dann weiter, aber ja, bis hin zu den Gemeindeparlamenten ja auch. Aber im Moment, nein, das ist alles am Aufwachen. Und ich muss ja auch einfach persönlich sagen, vieles von all diesen Fragen zeigt sich einfach in einer, also ich finde die Lupe ein gutes Bild, was die Corona-Pandemie, ja,
Auswirkungen
hat. Die Lupe, was eh schon, wie soll ich sagen, in einem Missverhältnis ist, vergrößert sich, statt dass wir in einem Schnellzugtempo Konzepte, die eigentlich auch schon rum sind, oder wie soll ich sagen?
Jetzt könnte es verwirklichen.
Und
ja, es sieht genau so aus, als würde es genau gegenteilig.
Und in dem ist quasi eben genau die Frage von, wo sind lobbystarke Gruppierungen am Zug, wo ist auch die Hoffnung von Einzelnen, es wird so weiterlaufen wie bisher, in ein paar Wochen ist es ausgestanden oder man schrammt wenigstens, wenn es nicht ausgestanden ist. Es hat irgendwie
sozial. Jetzt hast du ein bisschen schlechten Empfang, also Laura.
Kapital.
Laura. Laura, warte schon, du hast ein bisschen schlechten Empfang. Hörst du mich, Lara?
Ja.
Du hast ein bisschen schlechten Empfang. Ja. Vielleicht könntest du ein an einen Ort gehen, was ein bisschen besser empfangen
hat. Ja, jetzt bin ich wieder am gleichen Ort wie vorher. Ist es besser?
Ja,
es ist
vielleicht besser da, ja. Ich habe ein bisschen verpasst. Also, du hast gesagt, eben, jetzt, man bemerkt, dass gewisse Sachen jetzt sehr viel schwieriger, anstatt dass man denkt, es wäre jetzt leichter, irgendetwas durchzusetzen, was man schon lange nicht wollen durchsetzen oder verändern, wird jetzt endlich schwieriger. Also ein Beispiel ist ja zum Beispiel der Benzinpreis, oder? Zum Beispiel, dass jetzt ein Erdölschwemme da ist, die Lager übervoll sind und der Preis ins Bodenlose sinkt und der Treibstoff extrem billig macht, könnte dazu führen, dass die ganze Entwicklung zur Elektroindustrie eigentlich bremst wird. Das ist so ein Beispiel, eigentlich paradox ist.
Ist auch so ein Beispiel, das paradox ist. Und ja, wo wir ja wahrscheinlich alle auch eigentlich, also da kann man ja im Moment auch noch Glaskugeln lesen, aber ja, man sieht immer mehr so Tendenzen von quasi Rückkopplungen oder von Errungenschaften, die sich irgendwie auch plötzlich wieder ins Nichts auflösen könnten. Also bis hin eben, ich habe die Diskussion zum Beispiel eben zu der Unterstützung von Flugbranchen interessant gefunden in den verschiedenen Nationen und auch in den Lösungsansätzen davon.
Und was wäre dein Ansatz?
Ja, dort zumindest Bedingungen zu knüpfen an klimapolitische Forderungen, die es eh schon lange gibt, an die Flugbranche. Also nur schon das hätte man ein Verhandlungspfand sein. Also wenn man das schon
subventionieren will. Also du würdest jetzt wirklich einen Deal machen. Also sagen, du kommst Unterstützung über, wenn du...
Genau.
Oder müsst ihr zuerst mal preisen? So. Nein, aber dann müsst ihr ja zuerst mal die Preise steigen von den Flügen, oder? Also das ist ja klar, die werden
ja,
steigen.
Ja, zum Beispiel, es macht wie... Genau, also ich sage es jetzt mal ein bisschen in globo, weil man sich ja sonst auch ein bisschen Details verzettelt, weil es gibt ja für alles wieder ein Dafür und Dawider, was da jetzt genau die richtigen Massnahmen wären. Aber es gibt einen ganzen Forderungskatalog, der eh schon lange auf dem Tisch ist oder mindestens seit einem Jahr schon deutlich diskutiert wird, was denn das bedeutet, was Klimaneutralität könnte schaffen, dass wir die Agenda ankriegen, dass wir nicht bald schon vor der nächsten grossen globalen Krise stehen. Und die steht ja an. Also das ist jetzt, also Klima,
ja, aber das ist eben,
Klimawandel lässt sich ja so auch nicht aufhalten.
Na genau, also, aber es ist eben
ich finde,
so.
Ich wollte damit...
Ja. Nein, es ist eben so paradox, sage ich, dass eigentlich alle wissen, dass ganz vieles zusammenhängt, oder? Mit gewissen Ursachen von der Klimaveränderung oder Folgen. Das virologische Szenario, das pandemische Szenario hängt unmittelbar damit zusammen und trotzdem scheint es einfach aus den Fakten heraus, wie zum Beispiel Erdölschwemme, dass das jetzt das Ende verspätet realisiert kann werden, oder? Dass das Ende bremst wird und verschoben wird, weil jetzt zuerst mal einfach, ja, zuerst kommt das Essen, dann die Moral, oder? Also wie zuerst, ja, jetzt muss man überall da Hilfe. Und sicher nicht das Benzin verteuern. Also wenn jetzt Benzin verteuert ist nachher für die ganze Nutzfahrzeugbranche und so weiter, dann hast du, das ist Selbstmord, oder? Also wenn drum, es wird jetzt wie, eigentlich wäre es eine super Gelegenheit, um die Leute vor Tagen führen, was alles kann passieren und wie die Luft aussieht über Istanbul oder Mexico City oder wie es jetzt auch Jakarta einen klaren Himmel hat. Und ich kenne Leute dort, die schon jetzt nach einem Monat einfach eine völlig andere Haut haben, also ganz normale Leute, die daheim hocken und einfach viel besser aussehen, viel besser können schnaufen. Ja. Unmittelbar merkst du das, oder? Also ja. Alles führst du so vor die Augen und du denkst, wow, jetzt müssen wir es ja verstehen.
Das wäre...
Aber...
Natürlich, und das wäre ja auch der Weg, wo man es den Leuten erklären müsste. Und es geht komplett in die andere Richtung. Und ich habe es dir, glaube ich, vorgängig schon gesagt, was da meine Analyse ist. Hätte es die Welt geschafft, auf dem Aufruf von der WHO in eine Solidarität zu kommen, hätten wir das Training gehabt, die globale Krise auch miteinander in die Hand zu nehmen. Von dem bin ich überzeugt. Und das Training, und das hat mir am meisten wehgetan in diesen Wochen, glaube ich, in dem Zuschauen davon, dass sich das einfach Scherben zerschlagen hat, dass mir diese Fähigkeit zur Kooperation angesichts von einer globalen Krise, wo, wie soll ich sagen, der Virus ist derart schnell durch die globalisierte Welt gesegelt, so einen Augenöffner auch dafür, dass unsere Nachbarn
ja.
und unsere
Nachbarn, ja, schon das ist ein Augenöffner.
Lukas Barefoot eben auch in China ist, eben auch in Taiwan. Also, dass wir längst eine Nachbarschaft sind über Transportwege und Entwicklung von Produkten. Und diese Dringlichkeit, die haben wir nicht wahrgenommen, auf der haben wir nicht aufgebaut, auf dem Wissen haben wir nicht angefangen zu kooperieren. Und das hat sich ja auch im Klimagipfel in Madrid schon abgezeichnet. Ich weiß nicht, ob du den verfolgt hast, aber der war irgendwann im November. Und es hat sich ja auch total zerschlagen, weil die Länder vom Süden nicht bereit gewesen sind, auf all die Ziele einzusteigen, wenn das die Industrienationen nicht vormachen.
Ja, ja.
Und ja, genau. Die Industrienationen sind nicht in die Verantwortung. Und ja. Dort haben wir eigentlich schon eine Vorahnung bekommen, wie wir mit globalen Krisen werden überkommen. Aber was jetzt da in den letzten 4 Monaten gelaufen ist, zeigt das ganz deutlich und macht mich in dem Sinn, wie soll ich sagen, schon ein bisschen pessimistisch.
Weil ja, es macht einem ein bisschen ratlos.
Also es macht einem ein bisschen ratlos, genau. Ich finde auch, es
ist ein bisschen genauer. Es ja, ratlos, mir, weil,
genau,
weil das sind ja Fakten, oder? Es sind Fakten, genau. Du kannst nicht sagen,
genau.
Nein, das Öl ist jetzt nicht, es hat nicht viel Öl rum. Doch, es genau, hat viel genau. Öl rum und es wird billiger.
Genau. So. Aber das, ich glaube einfach, das Training haben wir jetzt, sind wir total am Verpassen. Einfach, weil das wirklich jeder Kontinent, jede Nation, jede, also auch das Projekt Europa, muss man sagen, ja, also das sind ja haarsträubende Diskussionen. Teil, was das jetzt mit dem Schutzschirm oder eben mit den Eurobonds oder ob man jetzt also Griechenland ja wieder, da sieht man es wieder ganz gut, dass da wieder eine riesen, eigentlich aus dieser 10-jährigen Wirtschaftskrise nicht rauskommt. Und dann aber auch erfreulicher, so, oder die Fragen nach dem Grundeinkommen, die sind relativ schnell auf dem Tisch gewesen. Ich glaube, in Deutschland ist es...
Ja, das ist interessant. Das ist vielleicht der einzige Lichtblick.
Genau, es war eine der grössten Petitionen jemals gewesen, zu dem Grundeinkommen. Und da muss man auch sagen, also auch da es fängt jetzt, glaube ich, an der Ränder an, wieder unscharf werden, was diese Vorhaben betrifft. Aber auch das wäre eine Chance gewesen, weil all die Hilfskredite, wo dann auch wieder ganz viele durch die Maschen fallen. Also wo man ja auch sagen kann, die Hilfe kommt dort, wo auch schon etwas ist und die nichts haben, kriegen auch nichts. Wie anhin, ist natürlich auch, da ist keine Neuerung im Sicht, kein Umdenken. Und das hat mir ein bisschen einen Lichtblick gegeben, dass die Diskussion ums Grunde, um das auch wieder die erhellen beitragen, dass das mehr ist im und ein sinnvolles Anliegen, weil das alle mitmeint. Aber ist, glaube ich, auch, ist am Rücken und findet so, es ist wie alles wieder zu schnell gegangen oder wie zu schnell alles nach einem gewohnten Schema. Das ist mein Eindruck.
Ja, das klingt jetzt alles nicht so gut. He? Eigentlich klingt es nicht so gut. Aber
ja,
also, das ist wahr, ne? Es klingt nicht so gut. Weil,
kooperative,
glaub, man sollte aufhören,
man sollte, weil dem, was der Mensch wirklich fähig ist, auch ist und ausgestattet ist, die sieht man, die findet, also finde ich zum Beispiel auch, also ich finde es spannend, wie viele Menschen auch in die jetzt in Medizin, also in der Pflege, wie viele angesteckt worden sind, wie viele in Gefahr haben müssen, ohne, also wie Feuerwehrmann ohne Schutzhelm.
Ja, ja, First Masken Responders, ja, die, genau, die dann in Tschernobyl müssen.
Also, wo man sich auch, ja, also, wo bei mir auch die Fragen kommen, ja, also, was sagt das über uns aus? Also, das ist passiert, oder? Und jetzt wird
ja, ich wäre nicht so streng.
Jetzt fängt ich man an, die Sachen noch aufzubauen.
Aber ich bin nicht so streng. Ich bin eben, ich habe das Gefühl, der Mensch...
Man hätte das jetzt wochenlang zuschauen können, die Leute ohne Schutz.
Ich glaube eben, dass Menschen sehr... Also, ich bin nicht so streng, weil ich glaube, der Mensch ist nicht so in der Lage... allzu viel grosse Zusammenhänge gleichzeitig können wahrzunehmen. Es ist einfach, es gibt immer etwas, was ganz vorne steht und jetzt gross vor Augen ist und im Bewusstsein. Und ich glaube, dass sowohl das Globale, die Zusammenhänge, das vom Schmetterlingsflügel, das sich bewegt in China, das ist ein abstraktes Bild, das sehr gut funktioniert, aber es ist trotzdem sehr schwierig, wirklich sich klar zu sein, dass es so ist. Ja, das ist einfach schwierig. Du kannst es in der Theorie schon sagen, ja, schau, jetzt Wir hängen zusammen mit irgendeinem Labor in, oder mit irgendwelchen Märkten in Wuhan. Wir sind unmittelbar, das ist gar nicht mehr weit weg und so weiter. Doch, es ist immer noch weit weg. Punkt. Und das ist einfach, aber wenn es da um die Ecke ist im Lebensmittelgeschäft, dass es so Linien hat vor dem Geschäft, das ist konkret. Oder? Und also weißt, wir haben einfach nicht die Fähigkeit, allzu weit über unsere Nasen auszudenken, außer vielleicht ein paar Intellektuelle, die sich einfach nur Gedanken machen. Aber Leute, die drinstehen im Zeug und jetzt gerade schauen, ob ihr das Geschäft pleite geht oder was immer, die sind, glaube ich, die wollen jetzt auch nicht so wahnsinnig über die grundsätzlichen Sachen nachdenken, sondern die wollen jetzt darüber nachdenken, wie sie sich da aus dieser Schlinge ziehen
können. Ja, das ist ja auch verständlich. Und eben, ich meine, es ist ja so, also es ist ja auch wirklich ein Abwägen dafür. Ich würde eben immer mehr dafür plädieren, man muss einfach wirklich über einen sozialen Kapitalismus anfangen reden. Mhm. Der globalisierte Kapitalismus von Grosskonzernen und Ressourcenverschleuderer, das ist natürlich einfach angesichts von der anstehenden Herausforderungen, wo wir sowieso davor stehen, ob oder mit Corona, ein schwieriges Modell. Also wie findet man wieder Solidarität und eine soziale Form von dem Wirtschaftssystem? Und das finde ich...
Aber es ist nicht die ganze... Es ist eben nicht die ganze Globalisierung, was schlecht ist, oder? Weil ein Teil von der Globalisierung dazu führt, dass wir das überhaupt in den Griff bekommen können und dass wir überhaupt keine Solidarität
ausüben. Natürlich. Eben, also darum glaube ich, also das wäre zu formen. Genau, also, und das haben ja jetzt auch viele auch trotzdem gemerkt, dass ein starker Sozialstaat eben durchaus sinnvoll ist und dass es sinnvoll ist, die Gesundheitssystem wach zu behalten und pflegen und da auch zu investieren. Also ich glaube, das wird schon immer deutlicher und eben in dem Sinn ist es auch, es ist doch klar, dass jetzt die Leute mit Existenzängst vor realen Ängsten stehen. Also wer kann das auch, ja, ich kann das ja selber
ja, von dem haben wir jetzt gar nicht geredet, was du beruflich machst. Du bist Regisseurin, ich meine, du hast deine letzte Produktion gesehen, ich, Josef und seine Brüder, die ist abgesagt worden. Das ist eine Produktion, die du für die Kirche, für die reformierte Kirche gemacht hast, in Zürich-Oerlikon. Hast du müssen absagen, wie geht das weiter? Also hast du dort jetzt so alternative Formen gefunden, um das öffentlich zu machen? Oder hast du dir da, wartest du einfach ab, bis es wieder geht?
Also im Moment, auch da tue ich jetzt kurz ein bisschen ausholen. Also es ist ja so, dass jetzt...
Wir haben nicht mehr so lange Zeit.
Wir Theatermenschen stehen ja jetzt eigentlich faktisch, ja, wir stehen unter Arbeitsverbot. So, das ist jetzt. Und die Hoffnung ist bei einigen Häusern, dass das vielleicht sich in ein paar Wochen normalisiert. Andere hoffen auf den Herbst. Ich bin da nicht ganz so sicher, ob das wirklich so wird sein. Also darum rede ich jetzt mal zu, also mittelfristig von einem, ja, es ist jetzt ein existierendes Arbeitsverbot. Jetzt, was die Produktion betrifft, ja, ich habe eine Woche vor Aufführungen die Maschinen müssen auf Stopp machen. Ich habe natürlich, wie viele andere auch, unter grossen Liquiditätsengpass bin ich dann zu dem Zeitpunkt gestanden. Die reformierte Landeskirche war da sehr schnell und kulant mit einem Corona-Krisenstab und hat eine Defizitgarantie ausgesprochen und eine Liquiditätsbrücke auch ausgezahlt, sodass ich alle fälligen Löhne für den März dann auch können, auszahlen konnte. Jetzt kommen natürlich Diskussionen um Verschieben oder nicht Verschieben. Das wird auch wieder Fragen nach sich ziehen von der Finanzierung, weil letztlich muss ich ja die gleiche Finanzierung wieder haben, die ich jetzt quasi ausgegeben habe für eine Aufführung, die nicht stattgefunden hat. Und da gibt es jetzt wie so verschiedene Instrumente, die jetzt im Moment am Laufen sind, über Anträge dann wieder beim Kanton für Ausfallsentschädigungen und da wird es dann auch Entscheidungen geben, bis hin eben, was vielleicht allenfalls die Landeskirche selber bereit ist, da beizusteuern. In meinem Fall muss man insbesondere sagen, ich habe mit Laienmitwirkenden geschafft, wo mit einem Laienensemble von 10 Leuten, 7 davon gehören in die Risikogruppe. Also ich habe von 13 bis 84 Frauen und Männer im Ensemble gehabt, neben Profis natürlich, wo ich so natürlich eins zu eins nicht mehr umsetzen kann. Also ich muss da schon auch reagieren, wenn es eine Verschiebung gibt, dass ich da auch sicher mit einem neuen Ensemble und ein bisschen einem veränderten Konzept dahinter müsste.
Also du hast nicht einfach können verschieben?
Im Moment ist es noch nicht ersetzen. So, das ist nicht entschieden, nein, und das ist alles am Laufen und die Fäden sind jetzt da, aber die sind lose und geknüpft und es ist eine gewisse Bedingung, dass ich das eigentlich sollte können realisieren, weil sonst sofort wieder die Frage kommt, welche Stiftungsgelder allenfalls auch wieder zurückgezahlt werden müssen. Wenn es keine Verschiebung gibt. Also das alles hat natürlich seine Rattenschwänze. Aber das würde ich in nächster Zeit nicht so schnell können beantworten, das ist klar. Und für neue Projekte, klar, also da gibt es jetzt teilweise ja schon so Ausschreibungen, zum Beispiel von der Pro Helvetia, wo man Reihen kann eingeben kann, digital, also digitale Konzepte in der darstellenden Kunst. Und ja, da muss man sich natürlich auch zig Fragen stellen, wie schnell lässt sich das umsetzen. Und im Moment gilt ja immer noch das Versammlungsverbot von 5 Personen. Also was bedeutet das denn, wenn ich so ein Konzept jetzt als Freiberuflerin aufstelle? Wie viele Leute hole ich rein? Wie viele davon muss ein Kameramensch sein? Also da muss man de facto eben auch Ressourcen haben. Also ich würde sagen, als Freiberuflerin ist es wahrscheinlich im Moment ungleich noch komplizierter als für Häuser, die Ressourcen in dem Sinn haben. Aber die Fragen kommen schon, ist irgendwann der öffentliche Raum ein Ort, wo Theater möglich machen könnte? Aber wenn man die Diskussion in Deutschland anschaut, also von Öffnung der Theaterhäuser ist noch keine Diskussion und keine Rede. Es wird auch
ja, ich kann mir es ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig vorstellen. Also.
Ja, und ich nehme an, ungleichzeitig ist es auch klar oder offensichtlich, dass der politische Wille vielleicht nicht davon ausgeht, dass jetzt Theaterhäuser und Theater allgemein und die Künste systemrelevant sollen sein. Da könnte man lange darüber diskutieren.
Ich finde, Kultur ist mindestens so systemrelevant wie Gartenbau Center.
Ja, natürlich.
Und Waffenhändler, aber also ohne jetzt zu vergleichen, weil Garten müssen ja bestellt werden, Gärten müssen jetzt bestellt werden, darum gehen die auch auf, weil die Natur wartet ja nicht, die Bauern müssen auch Kühe melken. Aber Kultur sollte eigentlich auch gefeiert werden, oder ist klar. Also so wie Kühe müssen gefüttert werden, muss kulturelle Bedürfnisse irgendwie gestillt werden. Jetzt kann man sagen, es wird ja gestillt und die ganzen virtuellen Sachen, die laufen. Aber auch die Öffentlichkeit darf natürlich nicht sterben. Weißt du, was ich meine? Die Öffentlichkeit von der Kultur.
Genau, das ist da eben ein bisschen die gleiche Frage, oder? Dass ich eigentlich wie immer noch ein bisschen darauf warte oder auch vielleicht das allenfalls irgendwann möchte anregen. Also auch da, man müsste wohl relativ bald einen runden Tisch einberufen, was das dann bedeutet, was sind denn die neuen Zeichen und Gesten auch von einer Bühne, also bedeutet das, dass man irgendwann inszeniert und Aufführungen macht und eine Plexiglasscheibe ist zwischen Publikum und, Schauspielerinnen und Schauspieler, spielen wir in Schutzanzüge, was bedeutet eine Umarmung als Zeichen, also das sind natürlich alles die Fragen, die jetzt so viel rausstehend oder wo ich mir stelle, ganz klar. Und die werden jetzt so auch noch nicht so wirklich diskutiert. Aber
es ist ja auch nur ein Übergang.
Genau. Und ich glaube aber, da ist auf eine Art noch eine Schockstarre oder noch normalisiert sich alles bald. Und ich, Patrick, bin da nicht ganz so sicher. Ich glaube, die Zeichen, die Gesten und der Ausdruck von dem wird sich verändern. Aber das lässt sich nicht einfach eins zu eins digital überschieben. Das ist
Nein, das glaube ich nicht.
Also das ist einfach nicht möglich, weil für das ist auch die Finanzierung wieder überhaupt nicht so ausgerichtet. Weil ich habe einmal eine Aufzeichnung professionell gemacht von einer Produktion. Und das ist ein grosser Kostenpunkt.
Das meine ich auch nicht. Also ich meine nicht einfach Aufzeichnung von Sachen und dann das publizieren und dann ist es dasselbe. Ich meine jetzt wirklich all die neu gemachten Videogeschichten, Homeoffice-Produktionen und so weiter, die jetzt gemacht werden. Aber auch die ersetzen nicht das öffentliche Theater. wo man Körper vor sich hat und Körper neben sich und so weiter.
Das genau, und dann ist aber auch immer noch die Frage, also nehmen wir jetzt das Beispiel von einer Turnhalle, und da kann man ja auch sagen, also das Erlebnis ist ja in einen Raum hineingehen und es sind vorwiegend Menschen aus der Risikogruppe, wo das trägt und ja, wo das auch konsumieren. Und da sind natürlich all die dringenden Fragen auch eben, wie lässt, ja, also wer kommt denn noch in so einen Raum? Also wenn man heute jetzt das Bild anschaut von der Street Parade oder von so grossen Massenveranstaltungen, langen sich ja alle an den Kopf und denken sich, hey, wie haben wir uns das, wie
ist ja, das? Ja, aber Lara, wir müssen jetzt aufhören, wir sind weit über der Zeit, die ich eigentlich geplant habe. Ich sage dir nur noch etwas, ich glaube, auch wenn das jetzt alles völlig unwahrscheinlich ist, so unwahrscheinlich, wie es vorher geschonnen hat, dass das eintritt, was jetzt eintreten ist mit dem Covid-Virus, so wahrscheinlich ist, dass es tatsächlich in irgendeiner absehbaren Zeit wieder genauso ist. Das glaube ich absolut. Weißt, ich weiß nicht, ob die nächste Street Parade nächsten Sommer schon wieder stattfinden wird.
Aber fast.
Und es wird so wieder sein. Du denkst, irgendwann ist es so gewesen, dass man das furchtbar gefunden hat, dass so viele Leute zusammen auf der Straße sind. Aber das wird dann auch vergessen werden. Also wird es so ein bisschen zurückgehen. Das ist so ein bisschen meine Vorstellung.
Es ist wenn der Impfstoff da ist.
Eine schwierige Übergangszeit.
Klar, genau. Ich glaube auch, du formulierst das gut. Also es ist der Übergang und von dem weiss man nicht, wie lange er wird anheben. Und das, ja, glaube ich, hat man jetzt mittlerweile, sind wir uns einig, dass das am Impfstoff hängt.
Genau.
Ja.
Ah, Laura, dann müssen wir jetzt aufhören. Laura, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden und so viel zu erfahren über den Kantonsrat, wo man sonst nicht so viel erfährt. Und ja, vielen Dank und ich wünsche dir einen schönen Sonntag.
Danke vielmals.
Und, also, und bleib gesund. Mach's gut.
Das wünsche ich dir ebenso. Machst du vielen auch. Dank. Und ich danke dir sehr herzlich. Tschüss.
Ciao, Laura. Ciao. Das war «Frei zu Hause», ein Podcast von Tamedia. Neue Folgen gibt es exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten von Sonntag bis Montag auf den Apps und Webseiten von Tagesanzeiger, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Landbote und den anderen Tageszeitungen von Tamedia oder einen Tag später auf allen gängigen Podcast-Apps. Und noch etwas. Falls Sie «Frei zu Hause» über Spotify oder Apple Podcast oder sonst eine Podcast-Plattform hören, freuen wir uns sehr über das Rating und bestimmt natürlich ein positives.